Und nun kommen wir zu einer Frau, die man, glaube ich, mit Fug und Recht als eine sehr erfahrene Europäerin bezeichnen kann. Ruthin Hieronymi war bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Und nicht nur das, sie ist auch eine sehr erfahrene Medienpolitikerin. Beim WDR, Rundfunkratsvorsitzende Nordrhein-Westfalen natürlich. Wie naheliegenderweise ist sie diejenige, die jetzt hier direkt nach der Mittagspause, und ich bin sicher, Sie werden gleich wieder wach sein und das Suppenkoma hat keine Chance, denn Ruth Hieronymi wird jetzt den nächsten Impulsvortrag halten. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ein dicker Applaus.
Lieber Herr Dr. Eumann, Frau Dr. Gerla, Frau Würzberg, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bringe vielleicht ein bisschen den Blick von außen, der aber doch durch die europäische Erfahrung geprägt ist und den ich mir, weil ich ihn für entscheidend halte, diesen europäischen Blick auch gerne erhalten möchte. Also, Stichwort, ich möchte aber versuchen, etwas die unterschiedlichen Ebenen auseinanderzuhalten, weil mein Eindruck ist, dass durch die unterschiedlichen Bereiche, wie sie manchmal etwas schwierig zusammenwirken, die nationale Ebene und die europäische und in Deutschland dann noch der Bund und die Länder, dass es da für manchen Experten, aber vor allem natürlich für den normalen Bürger, fast gar nicht mehr durchschaubar ist, wer was zu entscheiden hat. Und ich glaube, es ist deutlich geworden heute Morgen in den Impulsreferaten, wie wichtig es ist, dass wir uns darüber bewusst sind, was zu entscheiden ist. Und dann kommt die Frage, wie könnte man es denn machen? Und deshalb ist mein erster Punkt auch, dass ich unterscheiden möchte und mein dringender Appell, dass in der Diskussion stärker unterschieden wird zwischen den Bereichen des digitalen Wandels. Der digitale Wandel ist alles, was wir zurzeit erleben, technologiegetrieben weltweit. Aber dann gibt es, und das hat im Rahmen dieser Workshops ja auch eine entscheidende Rolle gespielt, gibt es zwei große Begriffe. Das ist der digitale Binnenmarkt und die digitale Gesellschaft. Natürlich ist der Binnenmarkt auch Teil der Gesellschaft. Aber ich möchte auch hier empfehlen, zu unterscheiden, weil die Rahmenbedingungen für den digitalen Binnenmarkt nicht a priori identisch sind mit den Rahmenbedingungen für die digitale Gesellschaft und umgekehrt. Und nur um Ihnen jeweils zwei Stichworte zu nennen. Der digitale Binnenmarkt ist, wie der Name es schon sagt, auf die Marktrelevanz hin orientiert. Und er ist geprägt, das ist jetzt sehr vergröbernd, aber im Prinzip sowohl in Europa wie erst recht im Rahmen der Globalisierung, durch die Dominanz starker wirtschaftlicher Player. Die digitale Gesellschaft hingegen hat sowohl Marktaspekte, braucht marktliche Aspekte, als aber auch kulturelle Aspekte. Zwei Bereiche, die sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und sehr unterschiedliche Struktur haben. Und insofern ist die digitale Gesellschaft sowohl markt- als auch kulturorientiert. Sie muss die Balance von beiden Aspekten berücksichtigen. Und sie ist in der Regel, die digitale Gesellschaft, eben nicht, noch nicht, sage ich jetzt mal in Klammern etwas provozierend, durch die Dominanz wirtschaftlich starker Player einseitig geprägt, sondern sie ist darüber hinaus durch in der Regel kleinteilige, oft öffentlich, öffentlich-rechtlich oder gemeinnützig finanzierte Bereiche geprägt und im kulturellen und oft auch im sozialen, aber uns geht es ja hier um die Kultur, in aller Regel würde ich fast sagen, unterfinanzierte Player. So, und das heißt, für die digitale Gesellschaft, für den digitalen Binnenmarkt ist die Dimension relativ klar, marktorientiert ist hier die entscheidende Voraussetzung. Die digitale Gesellschaft aber erfordert eine Balance von Markt- und kulturrelevanten Aspekten. Um das Ganze jetzt noch zu komplizieren, möchte ich Sie nur noch mal an den rechtlichen Rahmen erinnern. Wer ist denn bei diesen Fragen wofür zuständig? Die Europäische Union ist nach den Verträgen, und ich will die auch gar nicht ändern, zuständig für die Kompetenzen und die Fragen des Binnenmarktes. Sie hat keine Kompetenz, fast keine, eine gewisse Förderkompetenz und Unterstützungskompetenz, aber sie hat nur geringfügig Kompetenzen für den Bereich der Kultur. Die Kompetenzen für den kulturellen Bereich liegen bei den Mitgliedstaaten. Und insofern können Sie sich vorstellen, wie schwierig es ist, und dafür werbe ich, dass wir uns dessen bewusst werden, wie schwierig es ist, diese unterschiedlichen Anforderungen auf einer gemeinsamen europäischen Ebene zu verwirklichen. Wenn die Hauptkompetenz der gemeinsamen europäischen Ebene für die digitale Gesellschaft einen wichtigen Aspekt gar nicht gleichwertig entwickeln kann. Insofern ist dieser Prozess auf der europäischen Ebene zu angemessenen Antworten auf die Fragen nach der digitalen Gesellschaft zu kommen sehr oder nicht einfach. Ich würde sagen, er ist ziemlich schwer. Und dazu kommt noch, dass im größten Mitgliedsland, in Deutschland, wir nochmal die Kompetenz geteilt haben, die Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern. Also eigentlich, Sie wissen, wie wichtig es ist, dass Deutschland seine Position in jede europäische Diskussion kraftvoll und rechtzeitig einbringt. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, um die digitale Gesellschaft mit ihren Anforderungen europaweit zusammenzubringen, voranzubringen, müsste aus Deutschland ein ganz kräftiger kultureller Impuls kommen. So, Sie kennen im Zweifelsfall die Wirklichkeit, wie schwierig es den Bundesländern fällt, sich rechtzeitig zu positionieren. Herr Staatssekretär Dr. Eulmann hat vorhin so positiv hervorgehoben, und da hat er natürlich recht, dass der Bundesrat zu der entscheidenden medienrechtlichen Richtlinie rechtzeitig eine Stellungnahme verabschiedet hat. Das war schon was Besonderes. Geschweige denn, dass er sich vorher in den Prozess entsprechend kraftvoll eingebracht hätte. Also von daher, das ist mein erster Punkt. Bitte unterscheiden zwischen den Bereichen und digitaler Binnenmarkt, digitale Gesellschaft und wie sehr schwierig das ist, diese Balance wirklich zu halten. Zweiter Punkt, was heißt das denn jetzt konkret? Und da habe ich mit großem Interesse den Korrekturabdruck, weil ich ja nicht bei den Workshops dabei gewesen bin, aber diese Auszüge der Referate gelesen. Und war, muss ich Ihnen sagen, hoch erfreut und fasziniert, dass ich in diesen Debatten, die Sie geführt haben, genau diese Punkte wiedergefunden habe. Und ich will sie jetzt nur stichwortartig nennen, aber damit uns allen klar ist, ich rede hier nicht über irgendeinen abstrakten juristischen Rahmen, sondern sehr konkrete Probleme und das Bemühen um ihre Lösung. Also, aus der Staatskanzlei NRW hat Herr Lautz klar und deutlich gesagt, ich referiere jetzt immer nur, es gibt keinen deutschen Film ohne massive Förderung. Ist ja klar. gegenüber dem US-amerikanischen Markt ist die Europäische Union mit ihrer Sprachenvielfalt natürlich ein ganz kleinteiliger Markt. Deshalb gibt es MEDIA, das Europäische Filmförderprogramm. Aber wenn Sie in den Binnenmarkt gehen und wenn Sie TTIP verabschieden und so weiter, dann müssen Sie natürlich genau hingucken, was bleibt denn von dieser kulturell begründeten Förderung noch übrig? Was darf da noch übrig bleiben? Frau Uppenbring hat sich geäußert zum Urheberrecht und hat dabei schon gesagt, dass sich auch bei der deutschen Umsetzung die Industrie durchgesetzt habe. Vor allem hat sie, kann ich mir gut vorstellen, hier das Verwertungsgesellschaftsgesetz genannt, weil ich weiß, wie sehr wir hier in Brüssel um die Thematik der Verwertungsgesellschaften gerungen haben. Und wenn ich mir dann die Umsetzung in Deutschland ansehe, weiß ich, wovon sie spricht. Herr Hornschuh hat das Gleiche erläutert für die Musik. Im Digitalen verdienen die Intermediären ganz nett. Um es vorsichtig zu formulieren. Herr Nemitz, den wir heute hören werden, hat darauf hingewiesen, dass zum Thema Hate Speech große Unternehmen in die Pflicht genommen werden müssen. Stimme ich ihm völlig zu. Frau Gerlach, Sie haben auf das Kartellrecht hingewiesen. Europäische Kulturgüter müssen national und international geschützt werden. Warum war Germany's Gold nicht möglich? Das ist am deutschen Kartellrecht gescheitert. Und im Augenblick wird überlegt, wie könnten wir das denn reparieren? Wenn wir es noch nicht mal auf deutscher Ebene, auf nationaler Ebene repariert kriegen, was wollen wir denn hier auf der europäischen Ebene überhaupt damit anfangen? Herr Krimin vom WDR hat einen neuen Rundfunk- und netzpolitischen Ordnungsrahmen angefordert, hat gesagt, den brauchen wir. Tja, aber was ist denn, Frau Kammer-Ewert hat heute vorgetragen, immer noch steht in der Richtlinie, AVMD-Richtlinie, linear und nicht linear. Aber wenn ich mir angucke, was ist denn da aus Deutschland gekommen? Im Rundfunkstaatsvertrag steht immer noch geltender Rundfunkstaatsvertrag. Rundfunk ist ein linearer Kommunikationsdienst. So, ja, da braucht man doch gar nicht mehr zu sagen. Und nicht lineare sind die Telemedien. Das heißt, vielleicht können Sie daran, kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie retardierend teilweise die nationale Diskussion gegenüber der europäischen auch ist. Und last but not least, Herr Eumann, hat mir auch sehr gut gefallen, das Diskriminierungsverbot und die Forderung nach der Auflistung, also die Transparenz der Listung. Ich hoffe sehr, dass Sie auf der nationalen Ebene wenigstens und dann auf der europäischen Ebene hier sich durchsetzen können. Dritter und letzter Punkt. Was ist denn, ich habe jetzt die Stichworte, wo ich fand, dass Ihre Beratung wirklich die Punkte sehr gut benannt hat, habe ich genannt und möchte wenigstens auch etwas sagen zu der Frage, was ist denn nun zu tun? Und ich sage das sehr gerne, weil ich der Meinung bin, dass nicht nur wegen der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung, sondern eben auch wegen der Komplexität, der dramatischen Komplexität des Entscheidungsprozesses, wir leider, Politik hängt immer etwas der Entwicklung der Wirklichkeit hinterher, aber in diesen Zeiten besonders. Und deshalb möchte ich hier darauf hinweisen, was denn jetzt getan werden könnte. Also die Frage des digitalen Binnenmarktes, da gibt es starke Player. Ich meine, die brauchen im Zweifelsfalle nicht die gleiche starke Unterstützung. Die können die sich nämlich sehr gut selber besorgen und haben hervorragende Lobbyistenstrukturen dafür entwickelt, sondern gebraucht wird die Unterstützung aus meiner Sicht für den Bereich der digitalen Gesellschaft, der sich eben selber nicht mit solch starken Finanzmitteln und höchst erfolgreichen technologischen Strukturen realisieren kann. Und deshalb ist mein dringender Appell, dass an den Punkten, die ich vorhin noch mal genannt habe, wo in den Workshops deutlich darauf hingewiesen worden ist, wo die Probleme sind, dass da tatsächlich daran gearbeitet wird, sie zu lösen. Die AVMD-Richtlinie ist hier schon vorgetragen worden. Beim Kartellrecht dringend, wobei mein Stand der Information ist, dass das über die Kartellgesetzgebung in Deutschland eher schwierig ist, sondern dass es versucht werden sollte, einen Weg über den Deutschen Rundfunkstaatsvertrag zu gehen, in dem dieses Recht zur Kooperation von öffentlich-rechtlichen Unternehmen verankert wird und dadurch mit dem Bundeskartellrecht kompatibel wird, mit der Frage des europäischen Kartellrechts sowieso. Die Frage des Urheberrechts ist angesprochen worden. Die Frage der Hate Speech, da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich sagen, um auch mal zu sagen, wie viel Zeit wir schon verloren haben. Wir haben in der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste 2005, das heißt, das sind jetzt 10 Jahre her, ist es die erste Richtlinie, die wegen der technologischen Entwicklung den Mitgliedstaaten zur nationalen Umsetzung Instrumente der Ko- und Selbstregulierung ermöglicht und empfohlen hat. Und im Augenblick diskutieren wir wieder, was könnten Instrumente der Ko- und Selbstregulierung bringen. Aber ich finde, eigentlich hätten wir die Verpflichtung gehabt, alle Seiten, die Politik, aber natürlich auch die Anbieter, viel stärker Modelle funktionierender Ko- und Selbstregulierung zu entwickeln, die wir dann schon längst die Erfahrung hätten und sie heute einsetzen können. Also in all diesen Bereichen kann ich nur dringend empfehlen, durch eine größere Kooperationsbereitschaft aller Akteure, die Technologie versuchen, wieder einzuholen und nicht mit einem solch langen Atem hinter ihr herzulaufen. Aber in dem Rahmen ist ein Thema noch gar nicht angesprochen worden heute und deshalb will ich das auf mich nehmen, das zu tun und mache ich mir sicher nicht nur Freude mit. Nicht angesprochen worden ist das Thema des Freihandels, der Entwicklung des internationalen Freihandelsabkommen. Und ich muss Ihnen sagen, über die Themen, über die wir hier sprechen, nämlich die kulturrelevanten Themen, ist in dieser Diskussion leider fast gar nicht gesprochen worden. Und insofern bin ich über die Entwicklung, wie sie TTIP genommen hat, gar nicht unglücklich. Aus medien- und kulturpolitischer Sicht will das gar nicht vertiefen, aber will sie auf CETA hinweisen. Und ich habe mir, und zwar deshalb, weil es zwei Probleme bei CETA gibt, die, ich finde, überhaupt nicht hinreichend in der öffentlichen Diskussion auch nur stattgefunden haben. Und zwar das Entscheidende ist, dass mit CETA, mit TTIP sollte das auch sein, aber auch mit CETA von der sogenannten Positivliste auf die Negativliste umgestellt wird. Positiv heißt, dass nur die Dienste, die im Abkommen genannt sind, liberalisiert werden dürfen. Negativliste heißt, dass alle Dienste liberalisiert werden dürfen, nur nicht die, die genannt werden. Wer von uns weiß denn, welche Dienste im kulturellen Bereich aufgrund der Technologie in 5 oder in 10 Jahren relevant sind? Und die natürlich selbstverständlich liberalisiert werden. was kann man da tun? Ich unterstelle jetzt, CETA kommt, habe mir den Beschluss des SPD-Konventes ausgedruckt und finde da Schutz, das läuft ja unter Schutz der Daseinsvorsorge, und da heißt es, für viele Dienstleistungsbereiche wurden vielfältige Schutzregulierungen formuliert, aber wir müssen darauf achten, weitreichende spezielle Schutzregelungen, etwa für die Bereiche wie Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit und soziale Dienstleistungen, zu sichern bei den Beratungen in den Parlamenten. Ich äußere mich gar nicht zu Wasser, aber eins kann ich Ihnen sagen, zu audiovisuellen Mediendienstleistungen gibt es wenige Leute, die sich wirklich dazu äußern können. Und davon bin ich, ich neige nicht unter falscher Bescheidenheit oder zu wenig, aber das kann ich Ihnen sagen. Ich war die Berichterstatterin für diese Richtlinie. Und was damit passiert, dadurch, dass sie nicht umfassend vom Abkommen ausgenommen sind, das kann man auch nur begrenzt heute wirklich prognostizieren. Und insofern ist mein dringender Appell an, vor allem natürlich an den Bundesrat, aber an die Akteure, also die Rundfunk- und Mediendiensteanbieter, dass sie bei den Beratungen im Parlament, in den Parlamenten sehr genau darauf achten, natürlich die Bitte geht erst recht an die Europäische Kommission, was mit diesen Aussagen und den Schutzregelungen geschieht. Wir haben es so, dass bei GATS, beim Welthandelsabkommen für die Dienstleistungen, da ist es so, und so wird es hier auch sein, es gibt verschiedene Kategorien von Dienstleistungen. Und hier bei GATS ist es schon so, dass in Teilen audiovisuelle Dienstleistungen in den Telekommunikationssektor aufgrund des technologischen Fortschrittes gewandert sind. Und das wird bei welches Freihandels auch im Abkommen auch immer endgültig das Licht der Welt erblickt, wird das auch so sein. Und insofern meine dringende Empfehlung, neben der laufenden Beratung europäischer Richtlinien und Gesetzgebungswerken auf nationaler und auf europäischer Ebene, erstens bitte im Blick behalten, die angemessene und notwendige Balance zwischen wirtschaftlichen und kulturellen Aspekten bei allen Fragen, aber gleichzeitig und in besonderem Maße dies auch im Blick behalten für die Beratungen, die im nächsten Jahr anstehen werden. Zu CETA gehe ich von aus, und wo die Weichen nochmal signifikant in die Zukunft gestellt werden. Und ich möchte schließen mit mal einer Überlegung, die es vielleicht zusammenfasst. Ich möchte dringend daran appellieren, dass wir aus den Problemen und den Krisen mit der Öffnung der Finanzmärkte die richtigen Schlüsse ziehen für die Öffnung der Inhaltemärkte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Ruth Hieronymi.